Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen.
Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser. Unbeflecktes Herz Marie, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Pius X, Heiliger Maximilian, alle heiligen Schutzengel wachet über uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Wir sind dabei, die Mittel zu betrachten, die uns die Mutter Gottes selbst in Fatima oder durch den heiligen Maximilian gibt. Diese Mittel sind gleichsam ihre Wünsche, das, worum sie tatsächlich ihre Kinder bittet, zunächst für ihr eigenes Seelenheil, für ihre eigene Ehre, für die Ehre Gottes und auch für das Heil vieler, vieler Menschen. Und wie wir gestern gesagt haben, die Mittel sind uns gegeben, die wir benutzen müssen, anwenden müssen, um das Ziel zu erreichen. Und hier haben wir als erstes Mittel, das von der Mutter Gottes immer wieder ganz klar gegeben wird als Hauptmittel, das Gebet. Das Gebet, wir haben gestern Abend die Rolle des Gebets in den Erscheinungen von Fatima ein bisschen zu verstehen versucht, besonders durch die Analyse und Betrachtung der Andacht der ersten fünf Mariensamstage. Das ist gleichsam ein Vorbild sein, gleichsam eine Anleitung, dass man das einmal verpflichtend macht, an den ersten Sühnesamstagen, aber dann sollte es gleichsam der Rhythmus unseres Lebens sein. Ein Marienkind oder ein Fatima-Kind oder jemand, der die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens hat, hat diese Andacht nicht einmal im Monat am ersten Samstag, sondern jeden Tag. Und wenn die Mutter Gottes diese Anleitung gibt, dass das ihr so wohlgefällig ist und sie ungeheure Versprechungen macht, dann liegt es doch völlig nahe, dass wir eben dieses Vorbild, diese Anleitung, die für den ersten Samstag gilt, mutatis mutandis im Maße des Möglichen, eben auf jeden Tag anwenden. Und das haben wir gestern versucht zu verstehen, der tägliche Rosenkranz, die Wesenselemente, die jeden Tag da sein müssen. Und hier, meine lieben Freunde, das ist dann der Vorsatz, den Sie mitnehmen, wenn Sie aus den Exerzitien gehen. Verstehen Sie? Und ich denke, dass einige von Ihnen sich sagen müssen, ich muss jetzt endlich mit dieser Betrachtung anfangen. Und dann keine großen sich Überlegungen machen. Manchmal hört man Betrachtung, wie wenn das eine Spezialität, ein Privileg für die größten Mystiker wäre oder höchstens noch für Seminaristen und Ordensleute. Aber für mich ist das nichts. Nein, diese Betrachtungsweisen ist so viel. Und wenn Sie gar nichts können und wenn Sie gar nichts im Kopf haben, wenn alles drum leer ist, dann können Sie, wie die heilige Theresia von Avila 20 Jahre gemacht hat übrigens, und sie wurde jetzt eine große Heilige, dann Sie einfach einen Gebetstext nehmen, ein Gebet oder einen Text. Die vielen Texte vom heiligen Maximilian sind gleichsam so einladend, ein bisschen drüber nachzudenken, weil sie so einfach sind und so ungeheure Frucht gebracht haben durch die vielen Jahre. Deshalb müssen sie auch tief sein. Es ist besser, ein bisschen langsamer zu lesen, sie immer wieder mit kleinen Stoßgebeten von Glaube, Hoffnung, Liebe, Demut, Geduld, Reue zu unterbrechen. Und so auf diese Weise haben sie ruckzuck 15 Minuten hinter sich. So. Und dann eben auch die Stoßgebete. Dieses, die ungeheure Gewalt der Stoßgebete. Und hier sieht man, dass der heilige Maximilian genau dieselbe Sprache wie die Mutter Gottes in Fatima. Ich meine, es gibt keine zwei Mutter Gottes, es gibt nur eine. Deshalb ist die Sprache natürlich notwendigerweise dieselbe. Nur Maximilian Kolbe hat dieses Erfrischende und für uns so Notwendige, dass er ganz konkret in die Details geht. Dass er uns bis ins Letzte, dass er uns gleich Anleitungen gibt, wenn du im Bett nicht schlafen kannst oder wenn du mit einem rätst und reckst dich auf, was du dann genau tun musst. Das ist die berühmte Regel, die es da gibt, ist es immer, was man immer wieder sagt. Das ist der goldene, wenn man so sagen könnte, die goldene Regel. Hier bist du. Madame. Und hier kommt was. Was es immer auch sei. Ein Mensch, ein SMS, ein Film, eine Katastrophe, eine Botschaft, irgendwas, was mich aufregt, ein Kind, das nicht gehorsam ist, oder irgendeine Trauer, eine Angst, was immer, das ist ein negatives Signal. Und nicht nur irgendein negatives, sondern jegliches Signal. Das Signal kommt von außen. Nehmen wir mal ganz kurz ein SMS, nicht? Im SMS schreibt, kriegst du ein SMS und jetzt ist geschrieben, du bist eine dumme Kuh. Du hast das ganze Geld verschleudert und so weiter und so fort. Und dann kriegst du dieses SMS völlig brutal ins Gesicht geschlagen. Du bist gerade dabei, eine schöne Betrachtung zu halten über die Mutter Gottes. Siehst die herrliche Natur. Ding, 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 ding. Und dann guckst du das natürlich so fahren. Bei uns ist es ja so, dass diese Dinger, die, sobald sie hören, bekommen sie den ersten Rang, nicht? Vater unser, das Vater unser wird nicht fertig gemacht. Die erste Stelle hat das SMS, der König ruft, SMS raus und das Vater unser vergessen. Und liest, nicht? Und dann ist der Friede vorbei. Oh, so, das ist es. Oder, das kann ein Gespräch sein. Das kann eine Diskussion sein, das kann ein Brief sein, das kann ein E-Mail sein, das kann irgendeine Nachricht sein, das kann irgendeine Information sein, das kann ein Ereignis sein, was immer. Oft ist ins Gespräch so. Und was geschieht jetzt bei uns? Wir sind so angelegt, dass das Ding sofort in unser Herz trifft und sofort Reaktionen in uns hervorruft. Und hier müssen wir jetzt einmal einen klar wissen, was wir zu tun haben. Das muss man lernen. Das geht vielleicht Monate, wenn man es lernen will, Wochen, wenn man es halb lernen will, Monate, wenn man es viertel lernen will, geht es 20 Jahre oder wird es nie. Aber man muss es fest lernen wollen. Was immer von außen kommt, von wem auch immer, von den Menschen, natürlich auf Erden, ich rede nicht von den Einsprechungen des Heilandes und vom Himmel. So, das geht hier nicht bis hier rein. Das bleibt hier vor der Torstöhe. Ich baue hier ein Mäuerchen. Lang, 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 lang. So, jetzt kommt es hierher, bam, das tut natürlich weh, bam, aber das jetzt, ich lasse es nicht in meine Seele rein und ich lasse mich von dem jetzt nicht aus der Reihe bringen. Ich lasse mich nicht gleichsam wie ein Vulkan aufgehen, weil jetzt so ein komisches Ding auf mich reinfließt. Der Pfeil kommt her, der bleibt hier stehen und das ist das Wichtigste, ich lasse es nicht rein. Denn hier in meiner Seele, das ist der Heiland und die Mutter Gottes und meine allergeliebsten Menschen vielleicht und sonst geht da nichts rein. So, jetzt kommt es her. Das SMS wird betrachtet und in dem Augenblick, bevor ich dieses Maschine aufmache, ich bleibe beim SMS, das ist am einfachsten, bevor ich sie aufmache, die Reaktion, Stoßgebet, kurzes Stoßgebet, Mutter Gottes, Maria, Immaculata, Königin Himmels und der Erde, alles ist dein, ich bin dein. Und was hier kommt, ist auch dein. Und was immer, immer, immer das sein mag, du bist der Boss, du bist der Chef, du bist die Königin und ich will dir gehorchen und will nur das tun, was es immer auch sei. Ich nehme mal schon an, dass es was Schlimmes ist, wenn es nicht schlimm ist, ist umso besser. Aber wenn es schlimmer ist, dann sehe ich es als Kreuz. Du bist auch beleidigt worden, du hast auch vieles aufs Dach bekommen und der Heiland ist am Kreuz gestorben. Ich nehme es schon von vornherein an. So schwer es auch ist, ich weiß, es gibt nichts auf der Welt, was mir schaden könnte, wenn ich bei dir bin und du bist bei mir. Hilf mir, dass ich es richtig sehe. Dann hast du schon mal ist es schon abgeklungen und dann wird es aufgemacht. Natürlich Und dann, wenn es in dem Augenblick, wo es hier anfängt zu rumoren, Sie merken sofort, da geht es sofort los. Gerade bei solchen starken Dingen oder wenn einer starke Worte durchsagt oder die Diskussion hart wird. Und dann muss man sagen, nein, nicht sofort reagieren. Nimmst es an und trägst dieses Paket oder dieses Wort oder diese Anklage oder diese Verdemütigung oder das, was dich jetzt so ärgert oder dieses schlechte Verhalten von irgendjemandem, sei es in der Familie, sei es von Bekannten, sei es von Freunden oder sei es von Obama, ist es ja egal, ist es immer so, man ärgert sich ja über alles sofort. Nein, überhaupt, lohnt sich ja gar nicht. Wissen Sie, durch Ärgern werden Sie alt und runzelig. Es lohnt sich nicht. Sie werden kürzer, Sie kriegen Halsweh, Sie kriegen dieses Herzklopfen. Es lohnt sich überhaupt nicht. So, aber das Wichtigste ist ja, dass das Ding, das schmerzt. Natürlich ist es ein Kreuz, ist ein Stich. Aber ich lasse mich das Herz nicht einfach so zerstechen. Ich bringe dieses ganze Ding. Und selbst wenn ich einen Schuldenschein kriege oder die Ankündigung, dass mein Haus verkauft wird, wie es auch immer sei, alles für dich. Und das bringe ich dann dir zu Füßen, leg's in dein Herz und schau dann der Mutter Gottes ins Auge und sage, Mutter Gottes, lass mich still bleiben. Lass mich nicht den Frieden geraubt werden durch dieses Signal. Bitte, es ist nicht einfach, denn hier gehen die Emotionen hoch. Und je größer sie sind, umso länger braucht's, um sie runterzudämpfen, dass ich still werde, dass ich die Stille und dann die Ruhe behalte. Wenn ein Kind dich aufregt zum Beispiel und dich zur Weißglut bringt, weil es ungehorsam ist, weil es böse ist oder weil es irgendeinen Käse tut, dann ist es ja so, dass die richtige Erziehung nicht darin besteht, dass du in der Weißglut das Kind nimmst und zusammenschlägst oder brutal anfährst. Dann weiß das Kind ja, ich habe es ja geschafft. Ich habe auf den Topf gedrückt und der Vulkan ist bumm aufgegangen. Was für eine Erziehung, wenn das Kind so ist. Du reagierst überhaupt nicht, nicht? Das gibt's gar nicht. Das Kind ist völlig, völlig überrascht. Und dann später einmal, zur rechten Zeit, wenn das Kind vielleicht es schon längst vergessen hat, in einer schönen Abendrunde, wenn das Kind gerade ein schönes Stück Eis, Eiscreme bekommen hat, dann sagen, hör mal Franz, wir müssen miteinander reden. Ja Mama, ja Papa, schau mal, das gestern, das war nicht so gut. Ja, das stimmt, Papa. Weißt du, für sowas, das normalerweise, da muss man sowas tun, nicht? Also das ist ja Unordnung. Ja, Papa. Jetzt tust du mal gerne das Zimmer aufräumen. Ja, Papa. Aber wenn du in dem Augenblick, wo alles nur Weißglut ist, dann ist es Rumschreien, dann muss ich zur Beichte gehen und das Kind wird es nicht richtig verstehen. Ich würde sagen, der ist einfach, ich habe ihn zur Weißglut gemacht und er lässt an mir seinen Zorn raus und sieht da nichts. Die Erziehungsregel, ich habe etwas Schlechtes gemacht und das Schlechte in selbst ist zu verwerfen und ich will es verwerfen. Hören Sie, das ist ein kleiner Hinweis. Also dieses Signal muss hier stehen bleiben und dann das muss alles sofort nach oben gebracht werden. Nicht zuerst hier. Und erst dann, wenn es gleichsam im Lichte der Immaculata, im Lichte des Heilandes, es ist egal, des heiligen Josef, deines Lieblingsheiligen, Schutzengel, alles zusammen, das ist ja alles ein großer himmlischer Verein. Gut. Und dann wird es alles in dieses Licht gebracht, in dem gesehen, und dann erst in der Bitte um Licht und Kraft, den der Heilige Geist dann sofort mir schenkt durch die Immaculata, werde ich jetzt versuchen, mit diesem Ding irgendwie was zu tun. Und dann mich fragen, was muss ich antworten? Wie muss ich reagieren? Wann muss ich reagieren? Welche sind die besten Umstände? Sofort oder später? Warten oder stark oder schwach? Ich weiß es oft nicht. Heiliger Geist, leite mich. In dem Augenblick, wo alles das geleitet ist von Gott, dann wird die Antwort auf das ganze Zeug ganz anders. Ich kann es euch selbst sagen, ich bin ja oft reingefallen. Ich muss ungefähr 30 E-Mails im Tag beantworten, jetzt wird's noch mehr. Und das ist wirklich viel. Und dann kommt rein, raus, ein raus, rein raus, nicht? So geht's halt. Aber in Wirklichkeit, wenn ich jetzt wirklich eine schwerwiegende Sache bekomme, wo es nicht nur organisatorisch ist, auch religiös, geistig, Zweifel, Anklagen oder irgendwelche Objektionen oder Probleme, echte große Probleme im Distrikt oder sonst wo, dann nie antworten. Immer, immer warten. Immer alles der Mutter Gottes geben. Ich habe schon so oft, wenn ich schon mal so eine richtige drauf bekommen habe von irgendwelcher Seite, auch von oben, gehört sich auch dazu, gut, und dann will man natürlich sich gleich rechtfertigen und dann geht's schon los. Ich sage euch, wenn ich das zur Mutter Gottes bringe, in aller Ruhe ihr das schenke, eine Weile warte und sie das alles betrachten und immer sage, jetzt sag mir du, was ich antworten soll. Leite du meine Hände, dass ich das schreibe, was du willst. Ich bin sicher und ich kann euch versichern, dass was das am Schluss rauskommt, ist ganz anders das, was ich am Anfang gedacht habe. Jedes Mal. Und dann auch noch besser, wenn man es schon geschrieben hat, eine Weile warte, nicht gleich absenden, sondern eine Weile warte, nochmal bitten. Und dann tut man dieses harte Wort, dieses dumme Wort, das ich aus meiner Emotion reingemacht habe, nicht? Man kann sagen, es ist falsch. Das kann man schreiben, weil es falsch ist. Ich denke, es ist nicht ganz richtig. Das nimmt der andere viel besser an. So. Gut. Und das ist eine goldene Regel. Und hier müssen Sie daran gewöhnt sein, ein Leben in Stoßgebeten zu führen. Sonst schaffen Sie das in dem Augenblick nie. Denn der Augenblick ist der Richtige, der eben alles in uns zur Bewegung bringt. Das wirkt, das trifft die Emotionen. Und das ist genau das, was meistens die Ursache der Sünde ist, der falschen Reaktion. Und genau hier das Stoßgebet reinzubringen, dann haben Sie es geschafft. Dann haben Sie 80% aller Ihrer Sünden weg und haben mit Sicherheit eben die Antwort, die Mutter Gottes will. Und jedes Mal sind Sie dann in jeglicher Antwort, wem immer auch gegenüber, in jeglicher Reaktion Ritter der Immaculata, Instrument in Ihren unbefleckten Händen. Aber ich wollte was ganz anderes erzählen. So, jetzt müssen wir zum zweiten Mittel, das mit dem ersten unmittelbar verbunden ist. Der heilige Maximilian, genauso wie die Mutter Gottes in Fatima, betet und opfert. Gebet und Opfer. Opfer, das große Wort Opfer, Sacrificium in Latein, ist tatsächlich eines der Keywords, der Schlüsselworte in Fatima. Es kommt immer und immer vor. Sie können es überall lesen, von der ersten Engelserscheinung bis zu den letzten Worten der Schwester Lucia in ihren Briefen, ist es immer dieser Opfergedanke. Und das Schönste am 19. August, wie gesagt, betet und opfert, dann stellt es die Mutter zusammen. Und auch der Engel. Und das sind die vielen Stellen in Fatima, die uns tatsächlich zeigen, wie sehr die Mutter Gottes, wie sehr der Heiland eben das Opfer schätzt. Und das ist die Lehre der Kirche, da bringt die Mutter Gottes und der heilige Maximilian nichts Neues. Das sagen die Heiligen, das sagen die Kirchenlehrer, die Kirchenväter, alle. Warum? Es ist so einfach, weil der Heiland die Welt durch sein Opfer am Kreuz erlöst hat. Nicht zuerst durch sein Beten, nicht durch seine Wunder, nicht durch sein Kommen in die Welt, sondern sein Opfer am Kreuz. Er hat das, was für den Menschen am schlimmsten ist und am meisten eklig, am meisten zu verwerfen, genommen, um es zum Mittel der größten Liebe zu machen. Es gibt keine größere Liebe als sein Leben hingeben für die Freunde. Und jetzt wird ja, das ist ja das große und wunderbare des christlichen Lebens und der Anleitung des Heilands und der Mutter, dass das, was für die Menschen das Schlimmste ist, das aller Elendste, das, was einen runterdrückt, das einen deprimiert und depressiv macht, das, was einem die Katastrophe und die große, das Fatum, die Tragödie selber erscheint, gerade es, was am allerschlimmsten für den Menschen ist, wird umgedreht in sich selber und zum Mittel der größten Liebe und des größten Apostolats. Und das ist das Wichtigste. Das Opfer. Nun, das Opfer, das ist etwas ganz Einfaches. Da bräuchte ihr nicht jetzt sofort an das Kreuzesopfer Jesu zu denken, was das größte und herrlichste Opfer ist. Sondern das Opfer, das ist alles das, was mir schwer zugeht. Das ist alles das, was mich schmerzt. Alles das, was mir einen Stich gibt. Alles das, was mir schwer geht. Was nicht leicht von mir geht, aber was gut ist. Zum Beispiel eben, wenn ich genug gegessen habe und sehe einen wunderbaren Kuchen und habe die größte Lust, den zu essen, in dem Augenblick, wo ich auf diese Freude verzichte, das irgendwie schmerzt mich das. Die Augen und dann liege ich so weit auf diesen Kuchen und es tut irgendwo weh, nicht? Das ist so. Und das ist das Opfer. Genauso die Opfer des Leibes, das ist eben die Leiden, die körperlichen Leiden, das Schmerz, das ist ganz klar, das tut weh, Das tut ein bisschen weh, das tut sehr weh, das tut kurz, stark weh oder lang, über Jahre und so weiter. Das sind alle verschiedenen Weisen des Opfers. Das ist ein Sacrificium oder sagt man einfach ein Kreuz. Es gibt große Kreuze, kleine Kreuze, lange Kreuze, kurze Kreuze. Aber das alles ist das Symbol, weil das Kreuz des Heilandes eben die Form ist und die innere Wesensgestalt dessen, was der Heiland jetzt so würdig. Weil er ja weiß, verstehst du, ist es ganz einfach, etwas zu sagen. Kostet nichts, das ist ganz einfach. Zum Beispiel, wenn ich sage, einem Menschen, wenn ein junger Mensch verliebt ist, ist ein Mädchen, ich liebe dich. Oh, ist das leicht zu sagen, nicht? Und wenn man dazu noch einen Kuss dazu gibt, dann ist es noch leichter, nicht? Und wenn einer singen kann, dass er das in Gesang bringt, ich liebe dich, das ist noch leichter, nicht? Und das kostet ja nichts, sodass der andere nicht sicher sein kann, ob das nur fein Talk ist, ein nettes Wort, das nichts bedeutet. In dem Augenblick, wo ich allerdings anfange, etwas für den Menschen zu tun, wenn also meine Deklaration oder meine Worte getragen werden von der Tat, dass ich etwas tue für den Geliebten, sodass ich mich anstrenge, dass der Schweiß kommt, dass ein Kind seine Liebe zu seinen Eltern wirklich zeigt, dadurch, dass er das tut, was sie wünscht, obwohl es ihn kostet, obwohl es nicht einfach ist für ihn, obwohl er eigentlich lieber spielen wollte, als sein Zimmer aufzuräumen. Dann hat er schon einmal gezeigt, dass er seine Eltern liebt. Oder wenn ich ganz konkret etwas tue. Und je mehr der Mensch etwas tut und hier im Schweiße seines Angesichtes etwas für den Geliebten tut, je mehr er das tut, umso mehr weiß ich um die Liebe. Umso tiefer und größer ist die Liebe. Das sagt da übrigens der heilige Gregor der Große genau in der Matutin, im Nachtgebet der Kirche am Pfingsten. Der Beweis der Liebe ist die Vollbringung des Werkes aus Liebe. Aber da kommt es noch mehr. Der Heiland sagt eben, die größte Liebe ist das, was am schwersten ist. Wenn einer nicht nur viel arbeitet und sich müht für den anderen, sondern auch Leiden auf sich nimmt, Schmerzen auf sich nimmt, Wunden auf sich nimmt, durch dick und dünn geht für den anderen, dann weiß er, dass er ihn liebt. Das ist groß. Deshalb sieht man auch in großen literarischen Werken oder in Filmen oder so, dass das, was am erfreuendsten ist, das ist, wenn wir sehen, dass jemand wirklich, wirklich furchtbar leiden muss eben für den Geliebten und dass der Geliebte im Maße, dass ein anderer für ihn leidet, ihn dafür wunderbar schätzt und es auch versteht. Sie kennen doch alle Karl May. Oder wenigstens die vielen. Also ich habe das immer gelesen, wie mein Vater auch. Mein Vater hat es im Stroh gelesen und ich habe es in meinem Zimmer gelesen. Und da meine Mutter es nicht sieht, habe ich den Schlafanzug über die Lampe gehängt und habe drunter gelesen. Einmal bin ich eingeschlafen, dann hat der Schlafanzug Feuer gefangen. Und dann war natürlich aus mit dem Schlafanzug über der Lampe. Gut, und bei diesem Fall Karl May ist es dann so, dass zum Beispiel der berühmte Winnetou und Old Shatterhand, nicht? Der will nicht glauben, aber nachdem der Winnetou mitbekommt, dass der Old Shatterhand bereit war, für ihn sein Leben zu geben und ihn befreit hat, da ist er sein bester Freund geworden. Ich meine, das ist wunderbar, das zeigt wirklich das Wesentliche, eben was die Liebe bedeutet, die Freundschaft, nicht? Nicht nur schöne Worte, die man heute sagt, schönes Lächeln und ein bisschen rumhängen, sondern wirklich etwas tun. So, und das, meine lieben Freunde, ist genau das, was die Mutter Gottes eben von den Kindern verlangt. Sie verlangt nicht, dass sie sich kreuzigen. Tut einfach diese Pflichterfüllungen und das, was der Herrgott euch sendet, dass man sich nicht selbst aussucht. Und genau das haben wir ja alle. Das ist ja unser Los von A bis Z, von morgens bis abends. Und je älter du wirst, aber auch schon kleinem Kind, es gibt keinen Mensch, der nicht einen Tag lebt, wo er nicht irgendwas leiden muss, wo er nicht irgendeinen Schmerz hat, wo er nicht irgendein Kreuz zu tragen hat, wie auch immer es heißt. Und das ist genau das, was nun der Heiland umzudrehen vermag zur größten Waffe, zum größten Mittel der größten Liebe. Weil er den Schandbalken, an dem die größten Verbrecher zu Tode verurteilt wurden, der verachtet war von allen verachteten Torturen, das Kreuz umgewandelt hat zum größten Mittel der Liebe. Und das ist genau, was die Mutter Gottes die Kinder bittet. Und das ist vielleicht wichtig, dass ich das einmal Ihnen ein bisschen zu Gemüte führe. Es ist gerade nach dem 13. Mai, 1917 hat die Lucia, nachdem das bekannt worden ist, ganz viel arbeiten müssen. Übrigens, was Fatima betrifft, ist es sicher sehr wichtig, ganz wichtig, dass zu Fatima gehören nicht nur die Erscheinungen selbst, sondern auch die Umstände und das konkrete Leben der Kinder während und nach der Zeit der Erscheinungen. Das ist ganz wichtig für uns. Denn Fatima ist eine Aktion der lieben, unserer lieben Frau, die Botschaft des Himmels, und die Kinder, die geben die Reaktion, die Antwort. Und die Antwort der Kinder ist heilig, die werden dadurch heilig. So ist sie, erfüllen sie den Willen der Gottesmutter ganz und gar. Deshalb werden sie uns so Vorbildern. Tatsächlich wird Gott, der die erste Ursache ist, auch in diesen Zweitursachen tätig, in diesen Kindern. Es gibt eine Regel. Die Antwort der Kinder auf diese himmlischen Interventionen muss das Muster unserer Antworten werden. Die Seligsprechung von Jacinta und Francisco sind klare Hinweise des Himmels, dass wir uns auf dem Weg zur Heiligkeit finden, wenn wir sie nachahmen. Und es gibt zwei Punkte hier, die wir sehen müssen. Das erste ist, schaut, die Welt um die Kinder herum ist ja genau dieselbe Welt, die uns umgibt. Die Welt erkannte ihn nicht. Die Welt hat ihn nicht erkannt, sagen wir immer am Schlussevangelium. Und wieder ist das, was die Kinder von der Welt erhalten haben, in Bezug auf diese Erscheinung, genau ein klares Bild dessen, was wir von der Welt zu erwarten haben. Hass, Verfolgung, Isolation, Verachtung. Das bekamen sie nämlich zum großen Teil. Und es hilft uns zu erwägen, was die Welt wirklich ist, was wir von ihr zu erwarten haben und wie wir uns ihr gegenüber verhalten sollen. Das ist ein erster Punkt, warum die Betrachtung der Reaktion der Kinder während dieser Zeit so wichtig ist. Zweitens, das Leben der Kinder ist ein tiefes Abbild dessen, wie Gott uns mit Hilfe der banalen Umstände unseres täglichen Lebens erzieht. Es ist eine Erziehungsmethode der Mutter Gottes, wenn wir sehen, was mit den Kindern geschieht. Ihre Haltung gegenüber Gott, den Autoritäten, gegenüber den Menschen und gegenüber aller Arten von Prüfung, Krankheit oder sogar dem nahen Tod gegenüber ist für uns ein Zeichen, ein herrliches Vorbild nachzuahmen. Es ist die Erziehung zu den Gesetzen unseres Kampfes in der schreitenden Kirche, die Erziehung zur Annahme unserer durch die göttliche Vorsehung bestimmten Rolle, die wir in unserem kurzen irdischen Leben zur Vollendung bringen müssen. Nicht? So, wie war es jetzt mit der Reaktion? Und natürlich, die Kinder waren ungeheuer froh. Sie haben gesehen, die Mutter Gottes, sie waren glücklich überglücklich. Und wenn bei der Engelserscheinung war es ihnen unmöglich, etwas zu sagen. Einfach, es war ihnen unmöglich, deshalb wusste niemand davon. Auch die kleinste Jacinta damals und Francisco sagt nie etwas darüber. Und dann, als die Mutter Gottes erschien, da konnte die Jacinta und die Francisco sich nicht halten. Sie kamen heim und haben sofort alles den Eltern natürlich erzählt. Mit großem Enthusiasmus alles, was passiert war. Schwester Lucia schreibt über Francisco: Francisco machte sich von da an zur Gewohnheit, sich von uns zu entfernen, als ob er einen Spaziergang machen wollte. Wenn wir nach ihm rufen und fragten, was er denn mache, hob er die Hand und zeigte mir seinen Rosenkranz. Wenn wir ihn aufforderten, mit uns zu spielen, den Rosenkranz später mit uns zu beten, antwortete er: Ich werde dann auch beten. Habt ihr vergessen, dass unsere Frau, liebe Frau, gesagt hat, dass ich viele Rosenkränze beten muss? Auf die Fragen unserer lieben Frau: Wollt ihr leiden? Seid ihr bereit zu leiden? Das hat sie eben gefragt am 30. Mai, habe ich ja vorgestern erzählt. Antworteten die Kinder ohne Zögern: Ja, wir wollen. Ja, wir wollen. Seht, das ist ein Ausdruck der großen geistlichen Regel, den sie sich auch aneignen müssen. Je fester ein Akt des Willens, desto tiefer die Liebe. Das bestimmte Ja, das Lucia in diesem Augenblick im Namen aller drei Kinder aussprach, war nicht weniger als eine Opfergabe an Gott, ein Opfer der Liebe zu Gott durch Wiedergutmachung für die Sünden und um sein verwundetes Herz zu trösten. Ja, wir wollen. Das ist genau das, was die Mutter Gottes von dir erwartet. Wenn du vorher angerufen wirst an diesem Schluss der Exerzitien, willst du mein Ritter sein? Willst du mein Instrument sein? Da sollte sie sagen: Ja, gucken wir mal, vielleicht, ich bin nicht bereit, ich bin zu arm, ich bin zu schwach, ich bin zu großsündig. Das könnten die Kinder auch sagen, das könnte jeder sagen. Ja, wir wollen. Ich bin da. Das ist wichtig. Großmut, Großherzigkeit. Welche Lehre für uns über die Wirklichkeit einer brennenden Sehnsucht als Grundlage unseres Seelenlebens. Was wirklich zählt für uns, ist die wahre Großherzigkeit, die der göttlichen Gnade erlaubt, uns so weit zu durchdringen, wie wir uns dieser öffnen durch den festen Akt des Willens. Es ist Gott unendlich wohlgefällig, wenn wir einmal sagen können, ja, ich will. Dass ich nicht immer hin und her gerissen werde, dass ich sage, ja, vielleicht unter Umständen. Ich muss mir das erst überlegen. Ich höre das in der Tradition heutzutage mehr und oft und so oft. Es gibt tausende Einwände. Dieses einfache Sagen, die Mutter Gottes bittet und ich sage, ja, was gibt's hier zu ich überlege mir's mal. Im Gegensatz dazu ist unsere Willensschwäche, unser Mangel an Entschlusskraft einer der tiefsten Gründe unserer geistlichen Misserfolge. Das ist das Problem. Weil wir nicht richtig Ja sagen, hängt alles irgendwo in der Luft. Wenn das vielleicht kommt oder aber, gucken wir mal, dann wird nichts draus. Das ist es nämlich. Denn wir kreisen in dem Fall uns selbst. Wir hängen herum, buchstäblich. I hang around. Ja? Weil wir nicht genug klar Ja sagen können. Oder ganz einfach, weil wir auf die Bitte unserer lieben Frau nicht klar und fest antworten, ja, ich will, liebste Mutter und Königin. Wenn die Mutter bittet, wo gibt's hier ein Ja und Aber? Da gibt's nur ein Ja. Und nun, das, was ich eigentlich sagen wollte, Lucia, das älteste der drei Kinder, musste direkt nach der Erscheinung unglaubliche Bedrängnisse mitmachen. Allen voran von ihrer eigenen Familie verursacht, wie ich schon gesagt habe. Ihre Mutter war überzeugt, dass sie Lügen erzählte und versuchte sie mit Schlägen und beißendem Spott zur Vernunft zu bringen. Das friedliche Familienleben, das bisher in dieser Familie des Dos Santos war, war für immer zerstört und wurde ersetzt durch das schreckliche Gefühl, nicht verstanden zu werden. Das ist für ein Kind, besonders für ein junges Mädchen, etwas vom Schlimmsten. Lucia, die vorher der Liebling der Familie war, wurde buchstäblich zum schwarzen Schaf der Familie. Eine Schande und Demütigung für jedermann. Und das geschah mit dem feingefühligen Herzen eines 10 Jahre alten Kindes, versteht ihr? Sie schreibt selber, ich wurde überschüttet mit Bitterkeit. Ich konnte sehen, wie meine Mutter zutiefst verzweifelt war, mit allen Mitteln versuchte, mich zu zwingen, zuzugeben, dass ich lüge. Ich wollte ihr so gerne gehorchen, ihren Wunsch erfüllen, doch dann hätte ich lügen müssen. Von klein auf hatte sie ihren Kindern eine große Abscheu vor dem Lügen beigebracht und züchtigte jeden von uns, wenn er eine Unwahrheit sagte. Meine Schwestern, meine Mutter, überall um mich herum war die Atmosphäre geprägt von blankem Hohn und Verachtung. Ich dachte an vergangene Zeiten und fragte mich, wo ist all die Zuneigung jetzt, die meine Familie erst vor einer so kurzen Zeit noch für mich hatte? Mein einziger Trost war es, vor Gott zu weinen, als ich ihm mein Opfer darbrachte. Das ist ein Opfer. Diese Lehre ist sehr wichtig für uns. In der Tat hören wir oft die Klame frommer Seelen, seit ich mich zu Gott bekehrt und mein Leben der Mutter Gottes geweiht habe, hat sich alles gegen mich gestellt. Younglehrige Freunde verlassen mich, sogar meine Familie weist mich zurück, alle Arten von Prüfungen und Widrigkeiten verfolgen mich. Kann das der richtige Weg sein? Ist es nicht da was falsch? Und oft hat der Teufel jemanden so gegängelt. Die Antwort auf diese Klagen finden wir ja in den Worten des Herrn, meine Lieben. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch verfolgen. Um meinetwillen wird euch die Welt hassen. Es ist nur logisch, dass der Teufel wütend wird, wenn er seinen Einfluss verliert und aus der Seele herausgeworfen wird. Wenn diese Seele ein Abbild der Immaculata und damit ein enormes Hindernis für seine Bestrebungen wird, ist doch klar. Deshalb versucht er, die Gläubigen zu entmutigen, besonders jene, die sich der Unbefleckten vollkommen geweiht haben. Sei dazu bereit. Aber das ist nicht die einzige Erklärung, warum diese Bedrängnisse uns treffen. Die tiefste Begründung dafür ist, dass Christus zusammen mit Maria das Leiden umarmte und das Kreuz zum Sinnbild seines Triumphes machte. Leiden reinigt uns von zu großer Anlehnlichkeit an die Nichtigkeiten der Welt. Das ist die große Schule der Reinigung. Es ist das große Reinigungsmittel Gottes, um uns höher zu führen. Das müssen wir wissen. Das sagen alle Geistesmänner, alle Meister des geistlichen Lebens, alle Mystiker, alle Heiligen. Und das haben sie alle erlebt. Und sie brauchen keine Angst zu haben, dass sie nur Leiden zu haben, denn für jedes Leiden bekommen sie eine doppelte, zehnfache und der Welt völlig unbekannte Freude. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Das Gesetz des Kreuzes lässt uns auch verstehen, dass wir Behaglichkeit und Trost nicht bei den Geschöpfen suchen sollen. Das Lob der Welt und das bequeme Leben, das die Menschen so schätzen, sind gefährliche Illusionen. Und noch ein wichtiger Punkt für diese Ereignisse zwischen den Erscheinungen, besonders der ersten und zweiten. Unsere liebe Frau hat doch mit Sicherheit gesehen, wie sich Lucias Familie und die religiöse Autorität der Gemeindepfarrer verhalten würde, der sich übrigens auf die Seite der Mutter Lucias gestellt hat und dem armen Kind wirklich also das Leben noch viel schwerer gemacht wird. Denn gleichsam im Namen Gottes kam er, um dem Kind zu sagen, du bist eine kleine Lügnerin, der arme Dorfpfarrer. Wir sollten also nicht allzu überrascht sein, dass Glaube und Treue zu Gott und unserer lieben Frau oft negative Reaktionen heraufrufen. Sogar unter den Guten, das haben wir gerade eben in der Tischlösung vom heiligen Maximilian auch gehört. Alle Heiligen hatten in erster Linie durch ihre engste Umgebung zu leiden, durch ihre eigenen Vorgesetzten, Ordensbrüder oder Schwestern. Seht die heilige Margarita Maria Alacoque und der heilige Maximilian selber, der immer als von seinen eigensten Mitbrüdern, von denen, die am nächsten sein sollten, die am meisten helfen sollten, die dasselbe Ideal haben sollten, wurde er am meisten verdemütigt. Das ist der Plan der göttlichen Vorsehung. Wenn wir das ewige Leben erlangen möchten, müssen wir durch Feuer und Drangsal gehen. Deshalb sollen wir jenen nicht zürnen, die Gott ausgesucht hat, Instrumente zur Reinigung unserer Seelen von Stolz und Schulmeister der Demut sowie aller anderer Tugend zu werden. Zürnt ihnen nicht. Es wäre allzu leicht, das Gesetz des Leidens anzunehmen, wenn alle Drangsale nur von unseren Todfeinden und von Menschen, die uns nicht besonders nahestehen, kämen. Doch wenn die Demütigungen und alle anderen negativen Zeichen von unseren engsten Freunden, den geliebtesten Menschen kommen, dann erst wird ein Kreuz zum wirklichen Kreuz. Wenn wir dieses Kreuz aus Liebe tragen, erweisen wir unseren Liebsten den bestmöglichsten Dienst, auch wenn sie uns in diesem Augenblick überhaupt nicht verstehen mögen. Während der ersten 5 Jahre nach der Gründung der EMI erfuhr der heilige Maximilian von seiner Franziskanermitbrüdern fast nur Verachtung, wurde ständig lächerlich gemacht. Das haben wir jetzt eben gehört. Und seine Geduld, sein Demut, sein Opfergeist gewannen einen nach dem anderen für die Sache der Immaculata. So wird es bei euren Familien auch gesehen. Selbst dort, wo sie meinen, da ist alles aus. Nie ist alles aus. Wenn du dich auf die Seite der Immaculata stellst und ihr die Reaktion der Kinder mitverfolgst und versuchst so zu machen, wenigstens versuchst, wirst du Wunder sehen. So, das ist wichtig, dass man sieht ganz konkret im Leben der Kinder von Fatima, was das bedeutet, ihr werdet also zu leiden haben. Das sind diese konkreten Leiden, die wir ja schließlich auch haben. Dieses Nichtverstandensein von der Welt, diese Isolation. Ich kann mir gut vorstellen, als ich zur Tradition kam, da war ich allein im Kenzinger Gymnasium in der Klasse. Ich war Musiker. Alles okay, nicht? Und plötzlich wurde dieser Karl dieser Charlie zu einem solchen Frömmler, nicht? Da gab's nur eine drauf nach dem anderen. Die ganzen Freunde haben sich zurückgezogen. Deshalb kann ich selbst gut verstehen, wie es einem zugehen kann, wenn man den Glauben in dem Augenblick findet und ihn leben will. Und das war vor so vielen Jahren. Heute ist es noch schlimmer. Und aus diesem Grund, die Mutter Gottes weiß das, aber allein würden wir das nie schaffen, aber mit ihrer Kraft, das ist es. Und dann insbesondere, wenn wir eben den Wert eines solchen Opfers verstehen, wenn wir den Wert solcher Verdemütigung verstehen und sie aushalten, selbst in unseren eigenen Familienkreisen, dass das Opfer, das ich bringe, sicher, es schmerzt, sonst wäre es kein Opfer, es ist ein schweres Kreuz. Aber wenn ich es trage mit Geduld und weiß, dass ich, wenn ich dieses Opfer trage, dann werde ich Vater und Mutter von Seelen. Zunächst einmal von Seelen, die ich sicher nicht kenne. Jedes Opfer, sagen die heilige Theresia von Kinde und Jesu, so ungefähr zusammengefasst, 10 Rosenkränze, 100 Rosenkränze, gebetet, wiege nicht ein einziges größeres Opfer auf. Ein Opfer, das wirklich kostet, aufgeopfert, tagtäglich für den Herrgott, ist mehr als tagtäglich 1000 Rosenkränze zu beten, so ungefähr, in diesem Sinn. Der Wert des Opfers ist die größte Waffe, sagt der heilige Maximilian Kolbe, um die Menschen zu retten. Als der Maximilian Kolbe schon seine Stadt der Unbefleckten in Polen gebaut hat, Niepokalanów, dann kamen immer Leute, die es besuchten, es kamen sogar Juden, es kamen Wirtschaftsmänner, es gab Nuntius, es gab Erzbischöfe, Kardinäle, Minister, Botschafter von Japan und überall her, Frankreich, die kamen diese Wunderstadt zu besuchen. Und dann haben sie bewundert, wie aus nichts hier eine große, schöne Stadt entstanden ist, mit den neuesten Maschinen, die es auf der Welt gibt, und wie die Brüder da freundlich gewesen sind, diese alle jungen Brüder, so voll von Brüdern, von denen, die da drin waren, in diesem Kloster, in dieser Klosterfabrik. Und dann führte Maximilian Kolbe sie zum Ort, wo am meisten gearbeitet wird, wo die meisten Erfolge sind, um die Seelen zu retten. Und er führt sie alle ins Spital, ins kleine Krankenhaus. Dann haben die gedacht, ob er sich uns lustig macht. Und er hat gesagt, nein, nein, diese Brüder, die würden ja gern arbeiten. Sie würden so glücklich sein, wenn sie was tun können. Jetzt liegen sie auf den Krankenbetten, gleich nutzlos, weggeschmissen von der Welt, einsam, keiner hat Zeit für sie. Und da leiden sie dessen Opfern ihre stillen Leiden dem Herrgott auf für das Heil der Seelen. Die machen die größte Arbeit in diesem ganzen Laden. Oh. Und davon war er überzeugt und das war auch wirklich so. Seht, und das ist für uns fast nicht zu verstehen. Und das merken Sie jedes Mal, wenn Sie ein Opfer bringen müssen, wenn irgendwas Schweres kommt. Zunächst einmal ist die Ablehnung. Warum muss ich das tragen? Was ist es furchtbar? Nein! Und so weiter. Das ist das Normale. Und Sie sollten sich nicht auch über diese Reaktion aufregen und nicht nachher heulen, ich bin nicht übernatürlich genug. Natürlich bin ich nicht übernatürlich genug, weil das einfach eine natürliche Reaktion ist. Die natürliche Reaktion vor irgendwas Schweres ist das, oh! Aber dann kommt der Wille. Das ist es ja. Mein Wille, halt, mein Intelligenz, Blick auf Heiland, das ist ja genau das. Mensch, das ist ja die Chance. Jetzt kriege ich eine bestens aufs Dach, so richtig Bong. Meine Natur bäumt sich auf. Ich würde gerne gleichsam wie ein Elefant rauf und los. Und jetzt bleibe ich still. Alles aus Liebe zu dir. Halt es durch und das für das Heil der Seelen, für deine Ehre. Das ist ein Sieg. Das ist ein Sieg. Und das genau sagt der heilige Maximilian noch und noch. Die stärkste Waffe ist das Opfer. Hören wir ihn selbst. Das Leben des Menschen besteht aus drei Teilen. Das ist auch so frisch. Die Vorbereitung zur Arbeit, die Arbeit und das Leiden. Die einen bereiten sich hier in Nebogalanu vor, die anderen arbeiten schon. Und so ein alter Graukopf wie der vor euch sitzt, ist bereits dabei, zum letzten Übergehen, zum Leiden. Durch diese drei Etappen zieht uns Gott an sich. Je inniger eine Seele Gott hingegeben ist, umso früher bereitet er sich auf diese dritte Etappe vor, um ihre Liebe zur Unbefleckten mit aus Liebe getragenen Leiden zu zementieren. Denn nichts vereint uns so sehr mit der Immaculata und stärkt uns in der Liebe, als gerade die Liebe verbunden mit dem Leiden aus Liebe. Auf genau diesem Wege des Leidens können wir uns davon überzeugen, ob wir ihr wirklich gehören, ohne alle Vorbehalte. In diesem dritten Abschnitt unseres Daseins müssen wir ihr die größte Liebe erweisen, die Liebe des Ritters. Und so ritterlich leiden, schaffen und sterben, nicht eines gewöhnlichen Todes, sondern warum nicht mit einer Kugel in der Stirn, um seine Liebe zur Immaculata zu besiegen, als Ritters das Blut zu vergießen bis zum letzten Tropfen, um die Eroberung der ganzen Welt für sie zu beschleunigen. Das wünsche ich mir und auch euch. Ne? So, und wenn wir unser Leben sehen, ist es genau das. Je mehr du zum Opa und zur Oma wirst, umso mehr tust hier weh und das dort weh und die Knie gehen nicht mehr und so weiter. Und der Ältere, besonders der Herr, der viel geschafft hat im Leben, ich bin zu nichts mehr würdig, ich kann nichts mehr machen, ich bin zum Wegzuwerfen, warum sollte ich mir nicht eine Kugel in den Kopf schießen und so weiter und so fort. Ne? Because ich bin zu nichts mehr wert, bin nur so ein alter Haufen, der nicht einmal richtig die Treppe hochgehen kann. So. Und das ist das, was uns so betrügt. Und das Alter, vor dem heutzutage jeder fast Angst hat, weil das halt einfach kommt, ist für den heiligen Maximilian der wichtigste Augenblick. Die letzten Jahre, das ist die Gipfelbesteigung, Mensch. Und da kannst du am meisten tun in deinem Leben, weil du halt am meisten auch zu leiden hast. So ist es nicht. Wir müssen im göttlichen Lichte verstehen, dass die ersten Augenblicke des Eifers, jener Adlerflug der Seele zu Gott, jene süße Gegenwart Jesu, sehr wenig Wert haben in Gottes Augen. Das ist interessant. Sehen Sie, wir suchen immer in unserem Gebet Tröstungen. Es sind alles nur Gottes süße Bonbons, außergewöhnliche Gnaden, die uns der himmlische Vater unsere Gefühle berührt und an sich zog. Gott gab uns etwas von seiner Süßigkeit zu verkosten, auf das wir uns freudig und willig auf den Weg der Vollkommenheit begeben. Für das ewige Leben aber haben jene Tage wenig Verdienst, denn es fehlten Opfer und Mühen von unserer Seite. Das ist es. Wenn das Gebet leicht ist, wenn ich bete, wie wenn ich gerade im Augenblick das beste Mittagessen vor mich hätte, dann hat sich überhaupt kein Verdienst. Deshalb brauchst du nicht mit Neid schauen, wenn neben dir eine Seele bereits fast sich schon der Decke nähert, verstehst, und ist so verklärt, und dann denkst du dir, diese ist schon heilig und ich bin so ein armer Sünder. Die betet so gut und ich kann gar nicht beten, ich bin dauernd zerstreut. Und die ist praktisch schon im Himmel so ein heiliges Wesen, wenn ich nur auch so... Nein, sie wissen ganz genau, wenn sie kein Problem haben, den Rosenkranz zu beten, danken sie dem Heiland. Wenn sie sich fühlen wie im Himmel im Gebet, danken sie der Mutter Gottes. Mit ganzem Herzen, wir brauchen manchmal solche Bonbons. Ich habe Bonbons sehr gern. Aber und dann aber... Wenn sie einen Rosenkranz beten und mühen sich ab und sind dauernd zerstreut und wollen es eigentlich nicht. Gegrüßet seist du, Maria, und ist er wieder weg und dann wieder zurück und wieder weg und zurück und zurück. Und 100 Mal in einem Rosenkranz haben sie sich gemüht, einfach wieder zurückzukommen und ein bisschen sich so gut wie möglich zu sammeln. Hat natürlich völlig nicht geklappt, war total daneben. Es war der blödeste und der schlechteste Rosenkranz meines Lebens. In Gottes Augen ist es gerade umgekehrt. Die andere Person, die hatte nicht einmal einen einzigen Moment, sich abzumühen. Du hast dich 100 Mal abgemüht, 100 Verdienste dadurch gewonnen und 100 Seelen eben für die Ewigkeit gerettet. Die andere nichts, gar nichts, nur Bonbons gegessen. Also mehr oder weniger. Gut. So. Und das ist auch wichtig. Um uns wirklich zum Wohl der Seelen zu erleichtern, lässt Gott zu, dass wir verschiedene Kreuze zu tragen haben. Sei es abhängig von unserem Willen, vom anderen Willen oder nicht. Mögen sie aus gutem oder unrechtem Willen kommen. Hier ist ein riesiges Feld unzähliger Gnadenquellen auszunützen. Nützlich unter ihnen sind die Schmerzen, die uns von anderen zugefügt werden. Verstehst? Das sagt der heilige Maximilian. Er sagt eben, wenn andere uns eben etwas zufügen, dann kommt das Kreuz einfach von außen. Und wenn ich das dann annehme, aus Liebe zu Gott, es trage, in Geduld, dann werde ich viele, viele Seelen retten. Ja. Vielleicht können Sie hier lesen, das ist das 3. Kapitel, die stärkste Waffe, das Opfer. Und da sehen Sie eben, der heilige Maximilian und aller dieser seiner Ritter, die haben es verstanden, eben diese Opfer darzubringen. Und dann kam es auch zu seinem Lebensopfer, das das Größte war. Was der heilige Maximilian getan hat mit seinem Lebensopfer im KZ, wie viele Seelen er gerettet hat, aus der Gefahr ewig verdammt zu werden, das weiß nur der Herrgott. Aber das müssen unsagbar viele Seelen sein. So sehen wir. Meine lieben Freunde, neben dem Gebet haben wir nun eine ganz große, große, große Chance, dass das, was heute von der, und das ist das Schlimme, warum sind wir so dagegen, dass ihr YouTube-Fans seid? Nicht nur, natürlich muss man mal dort auch mal einen guten Film finden, aber dieses ganze Filmgeschehen, dieses ganze Hollywood-Ding, alles das hat einen tiefen Hass, eine Verachtung und ein völliges Unverständnis für das Leiden. All das, was für den Heiland und die Mutter Gottes groß und wichtig sind für diese Weltdinge völlig verachtet. Und diese Verachtung, verstehen Sie, diese Verachtung, die die Welt entgegenbringt, die besonders die Jugend und uns durch diese Filme dauernd in die Nase kommt und in den Kopf, dann werden wir das natürlich auch verachten. Je mehr wir uns diesem Weltgeist hingeben und sogar diesen ganzen gewissen unschuldigen Filmen, nicht? Unschuldige Filme insofern, dass nicht gerade unbedingt Pornografie und schlechte Bilder vorkommen, aber der Geist ist korrupt. Es ist immer nur das, dass mir das Beste gibt für die Welt, und wenn einer eben diese Werte, die der Heiland uns bringt, das kann kein Film zeigen. Das heißt, Sie würden gerade mal einen Film über einen Heiligen oder einen außergewöhnlichen und außerordentlichen Film, der eine Ausnahme ist, auch finden. Das gibt's natürlich auch. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nähren von diesen großen Beispielen. Verstehen Sie, wenn Sie jetzt das lesen, was wir hier am Tisch lesen, dann verstehen Sie den Sinn des Opfers. Dieser Mensch hat sein Leben lang nur gelitten und gelitten und geopfert und hat so Großes gebracht. Wenn Sie das Leben der heiligen Katharina Labouré lesen, heilige Theresia von Kinde Jesu, diese großen, oder auch die heilige Philomena, und gerade diese heiligen Leben, besonders die Kinder, die Jugend, die jungen Menschen, die sich Gott hingegeben haben und eben diese Leiden richtig verstanden haben, das Größte daraus gemacht haben, das motiviert. Für mich in meinem Leben war ein ganz entscheidender Augenblick, als ich einen Hühnermann zum ersten Mal in die Hand genommen habe, den berühmten Wilhelm Hühnermann, und das war über das Leben vom seligen Damian de Wester, der Apostel der Lepra, der in Molokai sich lebendig begraben ließ, um diese Hunderten und Tausenden von Leprakranken, die dahin geschifft worden sind, eben in ihrem furchtbaren Los zu lindern und alle diese Leute praktisch aus dem Weg zur Hölle zum Himmel zu führen. Wenn man sowas liest, ein junger Mensch, besonders wenn er nach Idealen sucht, das motiviert, das begeistert. Ich habe immer oft gesehen, dass eben, wenn junge Menschen so einen Film sehen können oder so ein Heiligenleben eben lesen, da sieht man, da kommt eigentlich wieder Glanz in diese matten Augen, die richtige Mattscheibe geworden sind von dieser Oberflächlichkeit und diesem Suchen nach heutigen, nach augenblicklichen Glücksgefühlen hier und jetzt. Dann werden sie stark und motiviert und möchten auch diesen Weg gehen. Und das ist der Ritter der Immaculata. Das ist das, was wir als Ritter den anderen weitergeben müssen. Selbst uns davon nähren und dann den anderen sagen, Mensch, ist doch das. Dass sie nächstes Mal, wenn Weihnachten kommt oder der Geburtstag oder irgendein anderes Fest, dass sie nicht nur eine riese Tafel Schokolade oder Pralinen da weitergeben, sondern zwischen den Pralinen ein kleines Büchlein, vielleicht vom Leben vom heiligen Maximilian oder sonst irgendwas, mit irgendwas Frischem, dass die Person nach zwischen den 20 Pralinen dann auch was Gescheites liest. So, und das ist es, diese Motivation, wenn wir die nicht haben, verstehen Sie, dann haben wir das morgen wieder vergessen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.